Also wenn man es auf die falsche Art und Weise macht, und das machen wir alle normalerweise auf die falsche Art und Weise, weil wir es nicht anders gelernt haben, dann ist so diese typischen Neujahrsvorsätze, die führen zu etwa 7% zum Erfolg. Sprich, 93% der Vorsätze gehen irgendwann mal unter. Also so die klassischen Fitnessstudio-Anmeldungen mit den Jahresgebühren, die dann schon im Februar nicht mehr genutzt werden. Das meine ich. Und das ist natürlich ungeheuer frustrierend, wirklich 7% Erfolgsquote, weil ich habe ja Hoffnung, ich investiere da Energie rein, ich will das wirklich hinkriegen. Und die Energie fehlt mir in der Zeit ja auch für anderes, was auch nochmal frustrierend ist, wenn ich es da nicht hinkriege, dann habe ich die anderen Sachen nicht richtig gut gemacht. Das, was ich eigentlich vorhatte, habe ich auch nicht hingekriegt. Und irgendwann rede ich mir einen Glaubenssatz ein, ich bin halt nicht diszipliniert genug und Disziplin ist sowieso nicht meins. Und dann klappt es mit der nächsten Gewohnheit noch schlechter und komme in so eine Art Negativkreislauf rein.
Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen. Ich habe heute aus meiner Sicht zumindest einen Ehrengast dabei, weil er mich sehr, sehr inspiriert hat auf meinem Weg zu da, wo ich heute bin. Der eine oder andere weiß ja, ich hatte ja früher ein Ingenieurbüro. Ich habe dann das erste Buch von ihm gelesen und habe gesagt, ich mache nicht mehr so weiter wie bisher. Ich will wirklich Unternehmer werden, weil, Zitat von meinem Gast von heute, Unternehmer, eine der geilsten Lebensformen ist, die man haben kann. Ich spreche von Stefan Mehrath. Ich freue mich wirklich ganz arg, dass du da bist. Hallo, Stefan.
Danke für die Einladung, Achim. Freue mich.
Und ich habe alle deine Bücher gelesen, wäre gelogen. Ich habe nur das erste gelesen, die anderen drei habe ich gehört, weil ich dann irgendwann angefangen habe, Sport zu machen. Was, glaube ich, bei drei von deinen vier Büchern auch eine maßgebliche Rolle spielt, dass immer der Unternehmer, der in dem Buch Probleme hat und dem Coach dazu bewegt wird, Sport zu machen. Und da dachte ich, ich mache auch Sport und höre während dem Sport machen Hörbücher. Und unter anderem sind eben ja
Kombination.
deine dabei. Genau. Und als ich das gehört habe, letztens, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich finde, es ist so ein Genre, das gab es gar nicht. Du hast ein Genre erfunden, meiner Meinung nach. Ich nannte das so Unternehmerkrimi. Und im letzten Buch, darum geht es heute ein bisschen, hast du ein Thema herausgearbeitet, das Thema Gewohnheiten. Und da würde es mich interessieren, wie bist du auf das Thema Gewohnheiten gekommen?
Letzten Endes, wir beschäftigen uns ja alle immer mit Gewohnheiten. Ich habe vor, boah, 30 Jahren habe ich mich schon sehr intensiv mit beschäftigt, weil damals habe ich geraucht und gesoffen. Das war jetzt nicht so richtig cool.
Auch eine
Und von
Gewohnheit, eine doofe.
auch eine Gewohnheit, genau. Und von dieser Gewohnheit erstmal runterzukommen, ist ja auch nicht so ganz leicht. Und gerade wer mal intensiver geraucht und getrunken hat, also ich war damals bei 60 Zigaretten am Tag, also schon ziemlich intensiv, davon wegzukommen, weiß, dass es nicht ganz leicht ist. Und damals, ich habe das auf eine unglaublich dumme Art und Weise gemacht. Ich habe es versucht und nochmal versucht und nochmal versucht. Irgendwann hat es dann schließlich geklappt. Also mit Gewohnheiten beschäftigen wir uns schon immer, jeder von uns, auf die eine oder andere Art und Weise. Später, so in den letzten 10 Jahren, habe ich langsam gemerkt, wie wichtig Gewohnheiten eigentlich auch im Unternehmerischen sind. Wenn man sich mal genau überlegt, sind, ich würde mal sagen, mindestens 90% dessen, was wir den Tag über tun, sind Gewohnheiten. Das sind irrelevante Gewohnheiten, wie die Frage, stehe ich morgens mit dem linken oder rechten Fuß zuerst auf? Gehe ich zuerst duschen, putze dann die Zähne, oder mache ich es umgekehrt? Also jeder hat so seinen bestimmten Rhythmus und das ist jeden Morgen dasselbe. Interessanter wird es jetzt bei den Fragen, ich komme dann morgens ins Unternehmen rein, mache ich dann als allererstes eine Runde durch das Unternehmen und begrüße mal alle Mitarbeiter. Oder gehe ich zuerst in mein Zimmer und beschäftige mich mit meinen Zielen? Oder mache ich zuallererst das E-Mail-Programm auf und beschäftige mich mit den Zielen von anderen. Allein diese Gewohnheit, was ich morgens mache, wird zu drei völlig unterschiedlichen Tagesabläufen führen. Und wenn man mal genau hinguckt, ist fast alles, was wir den ganzen Tag über machen, ist Gewohnheit. Und ab diesem Moment wurde mir klar, wie wichtig es ist, seine eigenen Gewohnheiten mal wirklich als erstes anzugucken. Welche Gewohnheiten habe ich eigentlich schon? Und welche davon führen mich auch dahin, wo ich hin will und verschaffen mir das Leben, das ich leben will? Und welche halt auch nicht?
Du hast mit dem ersten Buch, das du geschrieben hast, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, glaube ich, das Unternehmensleben in Deutschland verändert. Ja, das Spiegel-Bestseller, das war, ich muss es kurz erklären, was ich meine mit dem Genre Unternehmerkrimi. Du hast ein Sachbuch geschrieben in einer Story. Und das ist eine Frage, die brennt mir schon, seit ich weiß, dass du im Podcast kommst, auf der Seele. Schreibst du die Bücher immer in Richtung von dem Engpass, den du gerade siehst, der der wichtigste Engpass für die Unternehmer ist, weil da kam ja dann später dieses Führungsbuch raus und dann die Kunst, die Kunden zu lieben. So ist das immer aus deiner Sicht der Glaube an den größten Engpass, den die meisten Unternehmer in Deutschland haben, wo der Titel oder das Thema?
Jein. Also engpassorientiert ist richtig, aber nicht die meisten Unternehmer, sondern das ging so, dass am Anfang, als ich angefangen habe mit Unternehmercoach, das war 2004, habe ich die ersten Coachings gemacht. Seit 2007 ist es eine GmbH und da habe ich versucht herauszufinden, was eigentlich der wirkliche Engpass von Unternehmern. Also Symptome kennen wir natürlich alle: viel zu viel Arbeit, viel zu wenig Kohle, was am Ende übrig bleibt, Stress mit Mitarbeitern, Stress mit Kunden. Also die Symptome kennen wir alle. Aber was ist die eine Ursache unten drunter? Und das war das Thema vom ersten Buch. Und das führte mich damals zur Rolle Fachkraftmanager und Unternehmer, diese Unterscheidung. Das heißt, das war aus dem Engpass rausgeboren. Dann habe ich dazu Seminare gemacht. Und in den Seminaren, da waren dann Teilnehmer drin, die sagten mir ein paar Monate später: Hey, habe ich verstanden, habe ich alles umgesetzt, coole Sache, funktioniert prima. Aber jetzt habe ich ein Problem mit der Strategie. Ich komme da nicht richtig weiter. Hast du auch was zur Strategie? Und mir gedacht: Okay, Strategie habe ich auch Ahnung, habe dann das zweite Buch zum Thema Strategie gemacht. Dann war genau das gleiche wieder. Leute sind gekommen, sagten: Geil, jetzt habe ich eine neue Strategie für mich erarbeitet. Super, aber ich kriege mein Team nicht mitgenommen. Ich kriege die Leute nicht richtig geführt. Wie mache ich das denn? Daraus kam dann das dritte Buch, wo es um das Thema Führung ging, um die Menschen mitzunehmen. Und dann ist das Problem bei Führung, das ist ja, wenn man da einmal anfängt, so eine Art Fass ohne Boden. Also habe jeden Tag fange ich wieder von vorne an. Frage: Gibt es da was, was uns die Führung einfacher macht? Und da kam dann das Thema Kultur ins Spiel, weil wenn ich eine richtige Unternehmenskultur habe, muss ich nur noch ganz wenig führen, weil die Menschen automatisch in die richtige Richtung gehen. Und das ist dann sozusagen das Thema von dem vierten Buch, wo es um Kultur geht. Da geht es um unternehmerische Gewohnheiten, aber auch um individuelle Gewohnheiten. Und jetzt Kultur nicht so wolkig, wie die meisten Kultur im Kopf haben, wo sie eigentlich gar nicht wissen, wovon wird
Der
geredet, sondern
Obstkorb.
wirklich down. Dass man weiß, okay, das und das muss ich machen, um meine Kultur zu verbessern.
Und neben den Gewohnheiten der Kultur ist eins, deswegen, ich habe das wirklich gefeiert, das Buch, ist das Thema Flow. Ein ganz, ganz zentrales Element und quasi über die Gewohnheiten in die verschiedenen Flows zu kommen. Du hast, glaube ich, vier Flow-Stufen drin, so der persönliche, dann der Team und dann, lass mich überlegen, der Kunden, Flow, also,
Und dann
oder?
den Upflow noch, also von praktisch einer Community von
Genau.
Kunden.
Die Endausbaustufe ist quasi, wenn alle zusammen im Flow sind und sich nicht mehr anfühlt, wie wenn man Geschäfte macht, sondern einfach nur, wenn man coole Dinge
Genau.
vorantreibt.
Ja.
Und der Engpass bei deinem Protagonisten in dem Buch, der ja ein Hotel, in einem Hotel, sagen wir mal, das Mädchen für alles war, glaube ich, sogar über die Schwiegertochter geerbt, und sie hat es geerbt irgendwie so, und er hat es dann.
Seine Frau hat es geerbt, also der Schwiegervater ist gestorben und dann hat es plötzlich an der Backe gehabt. Der wollte sich ja eigentlich erstmal erholen von seinem letzten Unternehmensabenteuer, das nicht richtig funktioniert hat. Und der Arzt hat ihm ja gesagt: Mach mal langsam, und
Richtig.
dann hat das Hotel an den Backe gekriegt.
Genau, und hat dann erstmal am ersten Abend saßen drei andere Unternehmer am Tisch und er wollte seinen Wein trinken und die anderen haben nur Wasser getrunken und das waren ja dann, erfährt man später im Buch, ein ganz kleinen Spoiler mache ich, andere Sachen spoile ich nicht, aber dann erfährt man eben, dass die anderen Unternehmer sogenannte Schwarzgurtunternehmer sind und darum geht es in dem Buch, über die Gewohnheiten in den Flow zu kommen und dann so Stück für Stück, glaube ich, Level für Level aufzusteigen, wie beim Karate, glaube ich, machst du, oder?
Ist relativ nah am Thai-Boxen dran, was
Ein
ich mache.
Teilweise, okay.
Ja.
Und dann so eben Stück für Stück in den Schwarzgurt-Unternehmertum, in das Unternehmertum zu kommen. Warum es mich so getriggert hat, ist erstens das Thema dieser Gewohnheiten. Ich habe vor Jahren das Buch gelesen mit den Atomic Habits. Diese 1%-Methode auf Deutsch kann man ja lesen.
Ja,
Und
genau.
ich bin dann Fahrrad gefahren. Habe das Hörbuch von dir gehört. Ich weiß auch noch genau, an welcher Kreuzung ich war, wo im Hörbuch dann kam. Du kannst noch 100 oder 1000 andere Bücher lesen. Wenn du es nicht schaffst, das, was da drin steht, in Gewohnheiten umzuwandeln, dann brauchst du quasi die Bücher nicht mehr lesen. Du musst in die Gewohnheiten kommen. Und das finde ich so, so cool. Jetzt ist aber so, in die Gewohnheiten kommen, du hast vorher erzählt, Rauchen, Trinken, Alkohol, gibt ja ganz viele böse Gewohnheiten, aber auch die guten Gewohnheiten. Aber wenn man in die Gewohnheiten reingehen will, dann gibt es ja extrem viel Frust, kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe selbst immer wieder Gewohnheiten, die ich denke, die mache ich jetzt. Ein paar Wochen später merke ich, nee, ist nicht.
Also wenn man es auf die falsche Art und Weise macht, und das machen wir alle normalerweise auf die falsche Art und Weise, weil wir es nicht anders gelernt haben, dann ist so diese typischen Neujahrsvorsätze, die führen zu etwa 7% zum Erfolg. Sprich, 93% der Vorsätze gehen irgendwann mal unter. Also so die klassischen Fitnessstudio-Anmeldungen mit den Jahresgebühren, die dann schon im Februar nicht mehr genutzt werden. Das meine ich. Und das ist natürlich ungeheuer frustrierend, wirklich 7% Erfolgsquote, weil ich habe ja Hoffnung, ich investiere da Energie rein, ich will das wirklich hinkriegen. Und die Energie fehlt mir in der Zeit ja auch für anderes, was auch nochmal frustrierend ist, wenn ich es da nicht hinkriege, dann habe ich die anderen Sachen nicht richtig gut gemacht. Das, was ich eigentlich vorhatte, habe ich auch nicht hingekriegt. Und irgendwann rede ich mir einen Glaubenssatz ein, ich bin halt nicht diszipliniert genug und Disziplin ist sowieso nicht meins. Und dann klappt es mit der nächsten Gewohnheit noch schlechter und komme in so eine Art Negativkreislauf rein. Und ich glaube, es ist möglich, mit der richtigen Methodik in eine Art Positivkreislauf reinzukommen. Also ich bin aktuell bei meinen Gewohnheiten, die ich bei mir aneigne, bei etwa 95% Erfolgsquote. Also vor 93% Scheiterquote, jetzt 95% Erfolgsquote. Und das bei einer Größenordnung von etwa 100 Gewohnheiten pro Jahr. Und das macht dann auf einmal Spaß. Also mir eine neue Gewohnheit anzueignen, das ist richtig, das bringt mich in den Flow. Das ist einfach Thrill und das führt zu Erfolgserlebnissen. Und vor allen Dingen, was das Geile dran ist, wenn wir sonst sagen, hey, ich fange an mit einer neuen Gewohnheit, dann kriege ich es doch nicht hin. Das geht ja auch immer auf das Selbstbewusstsein, weil ich tief in meinem Inneren weiß, das, was ich mir vorgenommen habe, schaffe ich eigentlich nicht. Und wenn ich das mit dieser anderen Quote hinkriege, dann weiß ich tief in meinem Inneren, egal was ich mir vornehme, ich kriege es hin und es fühlt sich einfach geil an.
Und ein Buch, da tut der Protagonist ja auch genauso im Prinzip diese Frage sich stellen an irgendeiner Stelle und sagt, das kann ich doch nicht, das schaffe ich doch nicht. Ich erinnere mich an seinen Vorsatz, dass er viel laufen gehen will, ja, morgens vorm Job und dann auf einmal ein Problem hat, dass er der Coach ihn quasi fragt oder drauf bringt, so, glaubst du wirklich, dass es jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufstehen und laufen das Richtige für dich ist? Und ich glaube, das ist die Antwort auch da drin im Buch, zu sagen, wenn du eine Gewohnheit nicht schaffst, dann ist sie noch zu groß, dann mach sie kleiner. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Aspekte. Belohnungssystem funktioniert vielleicht nicht richtig und so weiter. Und korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber da ist die Idee dahinter, die neue Gewohnheiten so klein zu machen, dass man es ja auf jeden Fall schafft. Oder habe ich das falsch im Kopf?
Also das ist ja die Idee von Atomic Habits, diese 1%-Methode, was du vorher gesagt hast. Ich würde noch einen anderen Aspekt betonen. Wir haben alles so das Gefühl, oder wir gehen auf die falsche Art und Weise mit uns um. Wir gehen mit uns um, wie wenn wir ein rationales Großhirn wären. Und das heißt, ich mache einen Vorsatz, ich will Sport machen und dann irgendwann statt, weiß ich nicht, 95 Kilo will ich nur noch 75 Kilo wiegen und habe so diese ganzen rationalen Ziele vor Augen. Das Problem ist, Gewohnheiten finden nicht im Großhirn statt. Gewohnheiten finden statt in einem anderen Bereich des Gehirns, und zwar den Basalganglien. Basalganglien haben nicht nur wir Menschen, sondern haben auch andere Tiere, wie zum Beispiel Hunde. So, und jetzt Gewohnheiten sich anzueignen, ist im Prinzip genau das Gleiche, wie einem Hund versuchen beizubringen, Sitz zu machen. Und das mal sich klar zu kriegen, dass ich mich bei Gewohnheiten mir gegenüber selbst verhalten müsste, wie gegenüber meinem Hund, wenn ich einen Hund habe. So jetzt dem Hund, wenn ich dem beibringen will, Sitz zu machen, dem sage ich jetzt nicht, also pass auf, wenn du das gelernt hast, Sitz zu machen in 6 Wochen, dann gibt es einen dicken Knochen, dann guckt er mich blöd an und macht alles mögliche andere, jedenfalls macht er nicht Sitz. Sondern ich muss dafür sorgen, dass ihm dieses Üben Spaß macht. Sobald er irgendwie einen kleinsten Erfolg hat, dann braucht er sofort irgendeine Art von Belohnung. Und genau die gleiche Art und Weise brauchen wir auch im Umgang mit uns selbst. Und was wir normalerweise machen, ist, wir fangen an zu laufen, klappt ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, und am 5. Tag klappt es nicht, weil es draußen regnet oder wir müde sind oder so. Und dann machen wir uns unglaublich Vorwürfe, du bist undiszipliniert, was weiß ich was. So, wenn ich so versuchen würde, dem Hund Sitz beizubringen, der probiert es 1, 2, 3 Mal und beim 4. Mal scheiße ich den Hund zusammen, weil er es nicht hinkriegt, wird never funktionieren.
Ja, klar.
Und an dieser Stelle einfach komplett anders zu denken. Wir trainieren nicht das Großhirn, sondern wir trainieren die Basalganglien. Und die sind bei uns genau die gleichen wie beim Hund.
Also brauche ich einen Knochen, nachdem ich meine E-Mails morgens nicht gecheckt habe.
Beispielsweise. Noch eine Streicheleinheit. Dem Hund reicht unter Umständen auch ein Anlächeln oder ein nettes Wort. Hauptsache, er freut sich. Und das ist
genau,
bei uns
Hauptsache
nicht anders.
Diese positiven Erlebnisse. Ich habe das übrigens, nachdem ich das in dem Buch gelesen habe, gehört habe, in meinem Fall ja, habe ich das auch bei meinem Memo-Meister-Thema mit der Baudokumentation reflektiert und gesagt, da ist im Prinzip dasselbe, weil die Mitarbeiter machen nicht immer das, was der Chef will.
Ja,
genau wieder in dem Thema. Und dann
genau.
erklärst du ihnen rational alles, was du erklären willst, aber du bräuchtest vielleicht nur das Lächeln oder diese Anerkennung oder diese Zustimmung oder die Aufmerksamkeit. Und dann wärst es vielleicht schon gewesen.
Ja. Deswegen spreche ich ja im Buch auch von organisationalen Gewohnheiten. Also wenn ich schaffe, sozusagen in meinem Unternehmen das Positive stärker zu beachten und auch die Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie gegenseitig das Positive stärker beachten, dass sie sich gegenseitig für das loben, was sie gut machen, dann wird das Gute verstärkt. Und klar, die ein oder anderen negativen Sachen muss man benennen, logisch, aber nicht so häufig, wie wir es tun. Oft funktioniert es viel besser, wenn man die positiven Sachen loben und das Ganze mit Spaß und Freude machen.
Das ist ja auch die große Kritik, die ich immer an unserem Schulsystem habe. Ja, mein Sohn kommt heim mit der Klassenarbeit, Mathe 1,5. Und ich gucke mir an und sage, was hast du denn falsch gemacht? Und frage ihn, warum wir das nicht auch hätten können. Das haben wir doch gelernt. Anstatt zu sehen, was eigentlich alles richtig gut lief, hackt man dann auf dem rum, wo man gesehen hat, wo nicht so ist. Es ist, glaube ich, genau die Richtung, oder?
Noch krasser, sie machen ein Diktat, was weiß ich, 200 Worte oder so, 6 sind falsch, 194 sind richtig, man guckt nicht auf die 194 richtigen.
Ja, und das machen, glaube ich, viele in ihrem Unternehmen auch, dass sie einfach immer nur dahin gucken und auch immer nur die Aufmerksamkeit auf die geben, die Fehler machen, und dann sind es vielleicht 2, 3 faule Äpfel.
Ja.
Und die anderen werden im schlimmsten Fall mitdiszipliniert mit irgendwelchen Maßnahmen, weil man die 2, 3 raussortieren will. Also persönliche Gewohnheiten, dann
organisationale
Gewohnheiten, also quasi ins Team bringen und das alles in diese Kombination mit dem Flow. Also ich kann jedem, der jetzt hier zuhört, der das Buch oder der überhaupt diese Art Bücher von dir noch nie gelesen hat, nur empfehlen, sich da mal reinzulesen oder wie ich bei Audible einfach sich das Hörbuch zu holen und dann reinzuhören, wenn man Podcasts hört, ja, wie die Zuhörer hier wahrscheinlich hören, dann sind die gewohnt, auch mal ein Audiobuch zu hören. Es geht eine Weile, ich glaube, 14 Stunden.
Also das letzte geht, glaube ich, 14 Stunden. Das einzige, das ein bisschen kürzer ist, ist das zweite zur Neurostrategie. Das waren, glaube ich, nur 11 Stunden. Das dritte war noch länger. Das waren, glaube ich, 16 Stunden. Also so in der Größenordnung. Aber man kann das ganz gut in Stückchen hören, weil es ist eine Story, die auch durchaus zwischendurch untergliedert ist. Wobei Gefahr, es macht manche Leute süchtig. Also ich hatte schon Leute, die sind zum Vertriebstermin gefahren, haben unterwegs dann das Hörbuch gehört, kamen rechtzeitig beim Kunden an, aber kamen nicht rechtzeitig aus dem Auto raus, weil sie leider noch das Kapitel zu Ende hören müssten. Also die Gefahr gibt's.
Das kann ich auch gut vorstellen. Und ich habe es ja zum Glück geschafft, das zu kombinieren mit Sport. Und dann habe ich gesagt, okay, weil wenn du mir gesagt hast, ich höre jetzt 14 Stunden im Buch, hätte ich wahrscheinlich bevor ich es nicht gehört hätte, demjenigen einen Vogel gezeigt.
Ja.
Und dann ist es so genauso, wie du es gesagt hast. Und du hast ja bestimmt auch, die Storytelling da drin ist gut. Bei dem Hotelier gibt es eben die Ehefrau und da gibt es dann auch, ist man irgendwann interessiert, wie denn die private Beziehung auch ausgeht. Und das wird ja erst dann gegen Ende aufgelöst. Also auch da
ja.
Hollywood-fähig eingebaut, sehr, sehr cool. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das ein Genre sein sollte, das es öfter gibt. Ich würde nur diese Art Bücher öfters reinziehen,
Also,
so Unternehmenskrimis
finde ich
quasi.
auch. Ich bin tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Mein erstes Buch ist ja erschienen im Februar oder März 2008. Und das ist ja gut gelesen worden. Also, es ist das meistverkaufte Unternehmerbuch Deutschlands, 23. Auflage. Auch viele andere Autoren haben es gelesen. Ich habe gedacht, dann kommt sicher mal einer, der es im gleichen Stil nachmacht. Gab es aber nicht. Also, bislang keinen gefunden, der es irgendwie geschafft hätte.
Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr, sehr anstrengende Sache.
Ja.
Und kann ich mir gut vorstellen. Und bei dem Buch Dein Wille geschehe oder Mein Wille geschehe, ich weiß nicht mehr
Dein
genau,
Wille.
Dein Wille geschehe, erklärst du es ja auch am Schluss, dass es eben unglaublich viel Recherchearbeit war, dieses Thema Führung, zumindest auf Kleinunternehmen,
Ja.
weil die meisten Führungen ja nur für
Konzerne.
Großunternehmen oder Projektleiter in irgendwelchen Konzernen gedacht ist und da auch die Transformationsleistung zu bringen, es runterzubrechen. Ich selber muss sagen, für mich, ich habe meine Gewohnheiten anfangen zu verändern. Es gibt eine Mastergewohnheit, die spoilere ich jetzt nicht. Die ist super, zu sagen, ich brauche eine elementare, wichtige Mastergewohnheit. Wenn ich die habe, dann reiht sich der Rest drauf auf. Und wie so eine Perlenkette quasi, ja, und muss immer wieder.
Auch der Schlüssel und mit, würde ich sagen, einer der Hauptunterschiede. Es gibt noch ein paar mehr zu diesen ganzen sonstigen Büchern, die es gibt, wie 1%-Methode und so weiter. Da taucht es sowas überhaupt gar nicht auf und ich glaube, die ist wirklich der Schlüssel.
Ja, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und das Lustige ist tatsächlich, dass es dann auch alle anderen Perspektiven im Leben abbildet. Ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt die unternehmerische Gewohnheiten verändere ich, aber gleichzeitig auch die Ernährung, gleichzeitig der Umgang mit Frau, Kind, Freunden. Und du reflektierst einfach viel öfter über, was mache ich eigentlich gerade noch nicht so gut, wo will ich ein bisschen besser werden. Und das Coole ist tatsächlich, man ist nicht frustriert, wenn es nicht klappt, sondern man muss einfach sagen, so klappt es noch nicht, ich muss es irgendwie anders machen.
Genau.
Es war schon in deinem ersten Buch so, das Feedback kriegst du wahrscheinlich ständig, aber ich gebe es jetzt trotzdem für die Podcast-Zuhörer, weil ich habe das Buch gelesen damals und gedacht, das reicht mir jetzt aber nicht, ich brauche jetzt mehr. Und dann habe ich mir damals diesen E-Mail-Kurs, den es da gab,
Ja.
geholt. So ein halbes Jahr lang E-Kurs, weil man kriegt einfach Bock, wenn man deine Bücher liest, was zu verändern.
Ja.
Und bei den Gewohnheiten habe ich es im Buch gesehen, also wie du es eingebaut hast, das fand ich total clever. Da hast du einfach gesagt, hey, also quasi in dem Dialog im Buch erklärt der eine dem anderen, dass es einen Online-Kurs gibt, wie man das mit den Gewohnheiten besser machen kann.
Ja.
Und das ist natürlich schlau in die Story eingewoben, aber das ist quasi dann tatsächlich in der Realität, also nicht mehr Fiktion, sondern den Kurs gibt es ja wirklich. Warum hast du dazu jetzt einen Kurs gemacht und kein E-Mail-Newsletter oder E-Mail-Format?
Ich wollte tatsächlich, dass das mit einer Emotion versehen ist und das ist in der E-Mail-Variante nicht so gut. Dieser Kurs, das ist ein 90-Tage-Kurs und zwar kriegt man jeden Tag ein kurzes Video, das ist mal nur 3 Minuten lang, dann gibt es ein paar Tage, da ist es vielleicht 8, 9 Minuten lang, aber so, dass man jeden Tag sich ein Video angucken kann und jedes Video ist halt immer mit einer Aufgabe versehen und damit kommt man allein durch die Regelmäßigkeit des Kurses eben schon in die Gewohnheit rein. Und das ist für mich der große Unterschied jetzt zum Beispiel zu einem PDF oder E-Book oder was auch immer, wo man dann halt eine Anleitung kriegt, die liest man sich einmal durch, und denkt sich, ah ja, schön, und dann hat man genau eine Gewohnheit rausgebildet und das ist die Gewohnheit, E-Mails oder PDFs zu lesen, aber man hat nicht die Gewohnheit rausgebildet, Sport zu machen. Und genau das ist durch diesen 90-Tage-Kurs, wo ich eben in diesen 90 Tagen, ich glaube, 12 Gewohnheiten, die ich mir selber auswählen kann, für mich aufbaue und lernen, wie man Gewohnheiten aufbaut, um es danach entsprechend weiterzumachen.
Und von den 12 ist bestimmt eine die Mastergewohnheit, die ist
Genau.
für alle
Erste,
wichtig.
ja. Genau.
Okay, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, Stefan, so ein Online-Kurs, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Online-Kurs gekauft, ja, dass ich so einen
Ja.
Online-Kurs kaufe und dann sage, ja, ich starte mit ja, ganz tollen Ansprüchen an mich selbst. Wir hatten es vorher, du hast es mir erklärt, ich
Ja.
bin ein Hund, was sowas angeht, ich brauche einen Knochen
Ja.
und ich will ja nicht frustriert sein, wenn ich diesen Kurs kaufe. Was ist, unterscheidet jetzt das, was du mit dem Kurs machst, von diesen klassischen Videokursen, die man sonst so kaufen kann?
Die meisten sind ja dann eher etwas größere Blöcke und da kriegst du wirklich jeden Tag, kriegst du eine E-Mail, da ist ein Video drin und selbst wenn du mal zwischendurch ein, zwei Tage aussetzt, ist egal. Dann kriegst du jeden Tag eine Aufgabe und ganz wichtig, wenn die Aufgabe ausgeführt hast, das richtig zu feiern und dich zu freuen. Und nachdem du das so fünf, sechs, sieben Mal gemacht hast, dann freust du dich im Prinzip schon auf das Video, das am nächsten Tag kommt. Und das ist bei ganz vielen Kursen, da schaust du halt den Inhalt an und dann schaust du noch einen Inhalt an, schaust du noch einen Inhalt an und dann kommt dir irgendwas anderes dazwischen, weil du gar keine Zeit mehr zu hast.
Ja, plus
Und
das schlechte Gefühl, dass du es jetzt wieder nicht geschafft hast, dass du
genau.
das gelesen, gelernt hast, das gut
Ja.
empfunden hast, aber nichts gemacht hast.
Ja. Also wir haben eine Quote oder andersrum, bei diesen normalen Online-Kursen, die Quote ist, es machen weniger als 10% diesen Kurs überhaupt zu Ende. Bei uns ist die Quote deutlich, deutlich, deutlich höher. Also wir haben es noch nicht endgültig ausgewertet. Ich würde aber sagen, oberhalb der 70% ist jetzt aber nur ein Bauchgefühl.
Okay, und vielleicht auch, weil zum Start und die größten Fenster mitstarten. Vielleicht hast du ein bisschen Bias.
Nicht nur kann vielleicht eine Rolle spielen, aber lass es 50% sein. Dann habe ich ja in der Regel sowieso trotzdem 40 Tage, 50 Tage gemacht. Und dort du kannst halt ab dem ersten Tag fängst du an, deine Technik zu verbessern, wie du Gewohnheiten aufbaust. Und ja, es sind einige Fans dabei und von diesen einigen Fans habe ich jetzt einige, die fangen jetzt gerade den Kurs zum dritten Mal an. Nicht, weil sie es die ersten zwei Mal nicht begriffen hätten, sondern weil sie es einfach nochmal wiederholen wollen, damit sich es wirklich verankert. Und genau darum geht es ja bei den Gewohnheiten.
Muss man denn dann nochmal kaufen, wenn man nochmal startet?
Nein, nicht. Einmal kaufen reicht.
Es gibt so Coaches, die so einen Kurs gar nicht anbieten als zum Kaufen, sondern nur in der Jahresabo. Und wenn du nicht weiterzahlst, ist dein Abo wieder aus und dann bist du raus aus deinem Kurs. Gibt es auch.
Muss ich mal drüber nachdenken,
Nein,
Moment.
mach das nicht. Ich finde, das ist das total unfairste Modell, das du überhaupt fahren kannst.
Ganz ehrlich, ich muss auch sagen, bei mir geht es auch nicht wirklich ums Geld. Klar, das ist eine Firma, die muss Geld verdienen, weil ich muss Mitarbeiter bezahlen. Aber mir geht es darum, wirklich Unternehmern zu helfen, dass sie für sich vorwärts kommen. Weil geldmäßig muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe fertig mit Geld. Alles andere ist ein nettes Bonus obendrauf. Mir geht es darum, Menschen wirklich zu helfen.
Ich glaube, das merkt man auch an ein paar Stellen. Aber nichtsdestotrotz ist es manchmal ja auch so, wenn es nichts kostet, ist nichts wert. Ja?
Genau.
Und das müsst ihr ja verstehen. Ich glaube, auch in Stuttgart geboren.
Genau.
Insofern hört nur das Schwäbische bei dir nicht mehr. Bist du dann ganz schnell weg aus Stuttgart? Wie war das?
Nee, ich war die ersten 20 Jahre in Ludwigsburg damals und dann habe ich 23 Jahre in Berlin gelebt und jetzt
Okay.
in der Nähe von Freiburg und
Da
Berlin
wurdest du ja rauserzogen.
alles
Alles.
Schwäbische, Glattgeschliffe, aber ich kann schon noch Schwäbisch.
Sehr, sehr cool. Also, ich werde, wenn du es mir erlaubst, den Link zu dem Gewohnheitenkurs in die Shownotes packen. Ich werde auch zumindest das letzte Buch, weil ich glaube tatsächlich, das ist auch ein sehr cooles Einstiegsbuch.
Absolut.
Und zum Abschluss für alle die vielleicht auch noch, du hast vorher die drei Rollen des Unternehmers und es ist auch dieses zentrale Bild am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Und es ist auch oft, oft, oft zitiert von vielen, vielen, vielen Beratern da draußen. Ich höre das jede Woche von irgendjemand aus irgendeiner Perspektive. Und der Ursprung ist hier heute im Podcast gewesen. Schön, dass du da warst, Stefan. Hat mir sehr viel
Danke.
Spaß gemacht.
Ja,
Und
hat
wenn
mir
du
auch mega Spaß gemacht und ich glaube, da ist einiges bei rübergekommen und wirklich nochmal ein Hinweis, geht es mit den Gewohnheiten an, weil dann wird vieles im Leben dramatisch leichter.
Sehr gut, vielen Dank.